Deutschlandfunk. Der Tag.
Eine Katastrophe mit Ansage war das vor 5 Jahren, als die Mächtigen und die Militärs in Myanmar unter einem Vorwand begannen, die Dörfer der muslimischen Minderheit der Rohingya zu überfallen und Hunderttausende zu vertreiben, vor allem über die Grenze nach Bangladesch. Heute fürchten viele ein ewiges Exil für diese Bevölkerungsgruppe. Wir sprechen mit Peter Seidel von der katholischen Hilfsorganisation Caritas, die sich für die Rohingya einsetzt. Und wir beugen uns heute noch einmal über die rassistische Gewalt in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren mit der Frage, welchen Blick eigentlich die vietnamesischen Opfer auf die Tage der Gewalt haben und ihre Aufarbeitung. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 25. August. Ich bin Jasper Barenberg. Die Attacke einer schlecht bewaffneten und einigermaßen obskuren Rebellengruppe. Sie lieferte den Generälen vor 5 Jahren den Vorwand, mit aller Härte, mit aller Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar loszuschlagen. In genozidaler Absicht, wie es in einem Bericht der Vereinten Nationen heißt. An eine Rückkehr der Geflüchteten ist nach dem Putsch in Myanmar Anfang 2021 endgültig nicht mehr zu denken. Aber auch in Bangladesch sind die Lebensbedingungen der vielen Geflüchteten einigermaßen prekär. Peter Seidel hat das für die Caritas International seit 2017 beobachtet und begleitet, ist oft bei den Geflüchteten gewesen und hat mir am Anfang unseres Gesprächs die Lage der Menschen 5 Jahre nach ihrer Flucht ausführlich beschrieben.
Also die Situation derzeit in dem großen Flüchtlingslager Kutupalong ist natürlich viel, viel besser als vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren sind Tausende spontan vom Militär vertrieben, verletzt mit nur ihren Kleidern am Leib. Zum Teil haben sie die Senioren getragen, Kilometer weit gelaufen von Myanmar auf der Flucht vor dem Militär und haben dann in Bangladesch notdürftig unter Plastikplanen kampiert. Die Nahrungsmittelversorgung war eine Katastrophe. Es hat geregnet. Die ganze Region war ein einziges Schlammloch, in dem die Flüchtlinge saßen. Die Situation vor 5 Jahren war katastrophal. Die UNHCR und andere Flüchtlingshilfswerke, auch die Caritas und andere NGOs haben dann recht schnell zum Glück zumindest die Minimalversorgung sicherstellen können. Und heutzutage, jetzt 5 Jahre später, ist das Lager zu einer praktisch Großstadt angewachsen, wo die Menschen unter Bambus und Plastikplanen doch relativ zumindest mal die Minimalanforderungen von Unterbringungen haben. Nichtsdestotrotz sind die Perspektiven für Arbeit, für Ausbildung minimal. Die Menschen haben keine Arbeit, sie haben kein eigenes Einkommen. 95% sind komplett vollständig von Hilfsleistungen der Hilfswerke, der Regierung und dem Flüchtlingshilfswerk abhängig. Die Perspektiven sind schwierig. Es gibt kaum schulische Angebote. Die Regierung tut auch alles, um die Menschen zu motivieren, irgendwie möglichst schnell wieder zurückzugehen nach Myanmar, was aber derzeit überhaupt keine Option ist, da die Militärdiktatur in Myanmar ja nach wie vor weitere Vertreibungen vorantreibt in allen Regionen des Landes. Es gibt Flüchtlingsströme von Myanmar nach Thailand, nach Indien und auch weiterhin in geringerem Umfang als natürlich damals nach Bangladesch. Das heißt, eine Rückkehr derzeit nach Myanmar ist keine Option. Ein Leben über Jahrzehnte in so einem improvisierten Flüchtlingslager ist natürlich auch keine Option. Auf der anderen Seite haben die Flüchtlinge ein großes Interesse, für ihre Zukunft sich Optionen zu eröffnen. Bei den Bauprogrammen, wo die Caritas Notunterkünfte verbessert, arbeiten ja auch vor allen Dingen lokale Rohingya selber am Bau dieser verbesserten Unterkünfte mit. Ja. Und ich muss sagen, ich habe selten ein so hochmotiviertes Team von Arbeiter, Arbeiterinnen gesehen, die versuchen, ihre Situation zu verbessern. Das heißt, die Flüchtlinge sind trotz all dieser traumatischen Erfahrungen hochmotiviert, sich Perspektiven zu eröffnen, aber es fehlt an den Rahmenbedingungen, die das ermöglichen.
Jetzt haben Sie sehr, sehr viele Aspekte schon genannt. Lassen Sie uns die der Reihe nach noch vielleicht ein bisschen vertiefen. Also wenn ich es richtig weiß, rechnet man ungefähr mit 1 Million Geflüchteten, die derzeit in Bangladesch Unterschlupf gefunden haben. Sie haben uns skizziert, unter welchen Bedingungen. Es gibt ja auch einige Flüchtlingsorganisationen, einige Hilfsorganisationen, die insbesondere die hygienischen Bedingungen, die Lebensbedingungen doch sehr stark kritisieren und sagen also, man müsste noch viel mehr tun, um einigermaßen akzeptable Lebensverhältnisse dort zu schaffen. Wenn wir an diesem Punkt nochmal bleiben, was tut denn Bangladesch, was tut die Weltgemeinschaft, um dafür einigermaßen ordentliche Unterkünfte und Lebensbedingungen zu sorgen?
Ja, die Regierung von Bangladesch und auch das Militär von Bangladesch war vor allen Dingen am Anfang sehr hilfreich in der Sicherstellung der Notversorgung. Dann kamen die ganzen NGOs mit ins Spiel, unter anderem eben auch die Caritas, das UN-Flüchtlingshilfswerk, und die koordinieren einen Gesamtprogramm zur Unterstützung der Flüchtlinge. Das ist aber massiv unterfinanziert. Von den erforderlichen Mitteln wird von der Weltgemeinschaft, von NGOs und Regierungen gerade mal ein Viertel zur Verfügung gestellt, was erforderlich wäre. Und deswegen haben wir pro Tag für die Flüchtlinge knapp über 30 Cent zur Verfügung zur Sicherstellung der Bedarfe. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Die oberste Priorität ist Nahrungsmittel. Auch da Reis, Linsen, Öl, das ist ja nur die Basis. Vitamine, Früchte wären auch ab und zu nicht schlecht. Da wird es schon schwierig. Dann kommt die Unterbringungssituation. Die Regierung erlaubt nur praktisch Übergangsunterkünfte aus Bambus und aus Plastik planen. Daraus kann man keine vernünftigen Angebote machen. Das ist also auch sehr mittelmäßig. Sie haben die Sanitärversorgung angesprochen. Latrinen, es gibt natürlich da kein großes Drainagesystem oder eine Kläranlage. Das heißt, diese Latrinen müssen geleert werden. Man mag sich das vorstellen, wie das geht, wenn dann die entsprechenden Fäkalien durch das Lager getragen werden, um an anderer Stelle entsorgt zu werden. All diese Situationen sind nach wie vor bedrückend. Es ist besser geworden im Vergleich zu der grauenvollen Situation ganz am Anfang, aber da ist noch sehr viel im Argen. Und wie gesagt, die finanziellen Mittel reichen vorne und hinten nicht.
Und wenn man ein bisschen liest, Herr Seidel, dann drängt sich so ein wenig der Eindruck auf, dass die Regierung in Dhaka, dass Bangladesch, keine sehr großen Anstrengungen unternimmt, um es mal so zu formulieren, die Situation zu verbessern. Ganz im Gegenteil, jetzt ist von einer Insel die Rede, auf der ein Teil der Geflüchteten übergesiedelt werden soll, wo die Bedingungen auch nicht sehr gut sind, wo es ein Sperrgebiet gibt. Man kann sich das alles gar nicht vor Ort angucken, und auch viel Kritik genau an dieser Entwicklung. Wie beurteilen Sie die Haltung der Regierung in Dhaka?
Also die Regierung in Bangladesch hat natürlich sowieso schon unglaublich viele Probleme. Bangladesch ist eins der Länder, das am stärksten vom Klimawandel und von Überschwemmungen und Katastrophen betroffen ist. Es ist das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte als Flächenland, also nicht als Stadtstaat, sondern als Flächenland. 160 Millionen, also doppelt so viel wie die Bevölkerung von Deutschland, wohnen da auf einer Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg. Also eine erheblich kleinere Fläche als die Bundesrepublik mit einer erheblich höheren Bevölkerungsdichte. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Nahrungsmittelversorgung jetzt durch Ukraine und ausbleibende Nahrungsmittellieferungen von Indien sind ein weiteres Problem. Das heißt, die Regierung in Bangladesch hat schon genug Probleme, und jetzt kommt noch die Versorgung von 1 Million Flüchtlinge dazu. Die Angst der Regierung, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt und sich gegen die Flüchtlinge wendet, ist natürlich auch groß. Von daher beispielsweise eigentlich eine naheliegende Option, die Flüchtlinge das Land zu verteilen, statt sie in diesem Lager hinter Stacheldraht zu halten oder auf diese Sandbank mitten im Meer umzusiedeln, ist im Moment politisch von der Regierung nicht gewollt. Sie haben diese Insel angesprochen. Diese Insel ist eigentlich auch ein Ausdruck von dieser völligen Hilflosigkeit der Regierung. Auf einer unbewohnten Sandbank mitten im Meer, 3 bis 6 Stunden Bootsfahrt entfernt vom Festland, jetzt Zehntausende von Flüchtlingen ansiedeln zu wollen, ist aus Sicht von allen, die sich das angeschaut haben, eigentlich eine absurde Lösung. Also da werden Flüchtlinge gelagert. Das ist also ein Lager zum Flüchtlinge lagern, aber das bietet überhaupt keinerlei Perspektiven. Da gibt es keine Märkte, die Gesundheitsversorgung ist inexistent. Die Nahrungsmittelversorgung ist unglaublich schwierig. Dass die Flüchtlinge sich irgendwie selber Einkommen erwirtschaften, ist unmöglich auf dieser Insel. Das heißt, alle Perspektiven für eine Zukunft werden den Leuten dort verbaut. Da ist die Situation in dem Lager Kutupalon besser, aber auch dort hat die Regierung angefangen, mit Stacheldraht die einzelnen Bezirke des Lagers einzuzäunen, was auch schon allein durch die Brandgefahr ein Riesenproblem darstellt. Das Ziel davon ist es, die Menschen davon abzuhalten, auf dem lokalen Arbeitsmarkt durch Schwarzarbeit irgendwie Einkommen sich zu verdienen. Aber für die Flüchtlinge wäre das natürlich sehr wichtig, irgendwie sich selber den Lebensunterhalt zumindest teilweise verdienen zu können, um ihre Situation zu verbessern und sich ab und zu auch ein bisschen mehr leisten zu können als diese Nahrungsmittelrationen, die sie von den Hilfswerken bekommen.
Das ist sozusagen die eine Seite, die Perspektivlosigkeit der Geflüchteten in Bangladesch. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, eine Perspektive nach Myanmar zurückzukehren, gibt es derzeit überhaupt nicht. Auch dort leben ja noch Hunderttausende. Schildern Sie uns, unter welchen Bedingungen dort? Ich habe gelesen, also in von Militär bewachten Siedlungen quasi ohne jede Möglichkeit der Bewegungsfreiheit oder der Entfaltungsfreiheit.
Ja, wie Sie gerade gesagt haben, die Dörfer der Rohingyas, also auch wo die Flüchtlinge gewohnt haben, gleichen auch eingezäunten Lagern ohne Zugang zu medizinischer Versorgung, ohne Zugang zu Bildung. Es gibt Schulen in der Gegend, aber die Rohingyas haben kein Recht, ihre Kinder auf diese Schulen zu schicken. Die sind nur für die als einheimisch betrachteten anderen Bevölkerungsgruppen. Der Zugang zu Krankenhäusern, mir wurde berichtet von einer Kollegin, die dort gearbeitet hat in Myanmar, dass vom Militär eine hochschwangere Frau mit einer komplizierten Geburten nicht zum Krankenhaus durchgelassen wurde und dann an den Folgen dieser unglücklichen Geburt gestorben ist. Also die Situation auch in Myanmar bleibt schlimm, weil die Rohingyas dort nach wie vor massiv diskriminiert werden.
Und wenn wir nochmal auf Bangladesch wieder schauen, Perspektivlosigkeit, das Stichwort ist jetzt mehrfach gefallen. Was macht das mit den Menschen nach 5 Jahren unter diesen Lebensbedingungen?
Ja, es ist erstaunlich, wie stark und wie doch noch zuversichtlich die Menschen in dem Lager trotzdem sind. Also die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit dieser Rohingyas durch ihre ganze Vergangenheit ist riesig groß. Wir sind in diesen Bauprogrammen und zu sehen, wie hoch engagiert die Menschen versuchen, ihre Situation zu verbessern, ist beeindruckend. Auch die Jugendlichen, man geht durch dieses Lager und alle Kinder begrüßen einen mit ein paar Brocken Englisch, weil sie sich davon versprechen, vielleicht in Zukunft eine bessere Zukunft zu haben. Wenn ich das so vergleiche mit einer anderen Flüchtlingssituation, die es vor 20 Jahren in Nepal gab, als Bhutan die nepalesische Minderheit des Landes vertrieben hat, die saßen 20 Jahre in Flüchtlingslagern in Nepal und die einzige Perspektive, die sich eröffnet hat, war durch Schulbildung. Viele NGOs, auch die Caritas, waren massiv an der Ausbildung schulischen Angeboten engagiert. Die Kinder, die Jugendlichen haben Englisch gelernt und das hat ihnen Optionen eröffnet, dann irgendwann mal nach Amerika, nach Kanada, nach Holland, nach Australien auswandern zu können. Und UNHCR hat das dann organisiert, um den Leuten eine Ansiedlung in einem Drittland zu eröffnen. Davon sind wir jetzt in Bangladesch im Moment noch weit entfernt. Es ist also keine Perspektive da, wenn in Bangladesch ein Verbleiben langfristig nicht möglich ist. Wo können sonst die Rohingya hin, wenn sie nicht zurück können nach Myanmar? Es gibt muslimische Länder in der Region, Malaysia, Pakistan, aber auch da ist bisher noch die Aufnahmewilligkeit sehr gering. In Indien werden die Rohingya-Flüchtlinge, die es bis dorthin schaffen, auch massivst diskriminiert, in Lager gesperrt und zu Teil zurückdeportiert nach Myanmar, was natürlich eine völlige Katastrophe ist. Von daher, Ausbildung, Sprachkenntnisse, all das ist ein wesentlicher Punkt, damit diese Jugendlichen nicht zu einer verlorenen Generation werden.
Die Caritas tut, wenn ich das so sagen kann, was sie kann, um die Menschen dort zu unterstützen. Was würden Sie sich denn jetzt für eine grundsätzlich bessere Zukunft, Stichwort nochmal Perspektivlosigkeit, was würden Sie sich wünschen? Was müsste jetzt vor allem und in erster Linie passieren?
Also vor Ort würde ich mir wünschen, dass A, die Bildungsangebote massiv ausgebaut werden. Wir versuchen von der Caritas solche Bildungsangebote anzubieten. Die Regierung blockiert es nach wie vor weitgehend. Wir haben auch nicht viele Mittel. Also wir sind froh, dass wir vom Auswärtigen Amt und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanzielle Unterstützung bekommen, ne, die wir zum Teil dann mit den noch vorhandenen Spendenmitteln kofinanzieren müssen. Da ist viel zu tun in dem Bildungsbereich. Das andere wäre, die Menschen arbeiten zu lassen. Sie sind sehr willig, sehr engagiert. Und dieses in einem Lager zu sitzen und dazu verdammt zu sein, untätig auf fremde Hilfe zu warten, ist natürlich nicht nur unwürdig, sondern eigentlich auch ökonomisch sinnlos. Statt dieses Potenzial zu nutzen, macht man die Leute zu passiven Hilfsempfängern, obwohl die selber sehr gerne auch zum Wohlstand in Bangladesch beitragen würden.
Sie haben die Entwicklung ja von Anfang an verfolgt. Wie groß ist die Gefahr, dass das eintritt, was man jetzt auch hört im Zusammenhang mit diesem Thema, dass es so etwas geben wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, wie ein ewiges Exil, weil einfach keine Bewegung erkennbar ist?
Das ist, wie gesagt, durchaus ein realistisches Szenario. Und dann stellt sich die Frage, ob eben wie in dem Beispiel, was ich vorher von Nepal und den bhutanesischen Flüchtlingen gesagt habe, eine Option besteht, in Drittländern den Rohingyas eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Bangladesch ist natürlich schwierig. Das Land hat schon eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Auf der anderen Seite, ökonomisch gesehen, ist es nicht sinnvoll, Menschen auf Jahrzehnte in Flüchtlingslagern von ihrer Selbstversorgung abzuhalten.
Herr Seidel, danke für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Was waren die Ursachen für die rassistische Gewalt vor 30 Jahren im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, als Rechtsextremisten, als Anwohner und Gaffer über Tage für Angst und Schrecken gesorgt haben, als sich über 100 ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter mit ihren Familien aus ihrem brennenden Haus nur mit einer waghalsigen Flucht über das Dach in Sicherheit bringen konnten? Darüber haben wir am Montag hier schon im Podcast gesprochen. Heute findet in Rostock eine Gedenkveranstaltung statt und wir wollen das Thema noch einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel aufnehmen, aus der Perspektive der Opfer dieser Gewalt damals 1992. Meine Kollegin Ann Tran hat viel recherchiert in den letzten Wochen und ist in den letzten Tagen viel im Deutschlandradio zu hören gewesen, hat viel berichtet. Hallo Ann, grüß dich.
Hey Jasper.
An deine Recherchen sind ja unter anderem in einem 20-minütigen Stück in unserer Reihe Hintergrund zu hören. Wie bist du an dieses Thema herangegangen? Was war dir wichtig dabei?
Also einerseits, so wie bei allen Stücken, professionell und möglichst genau zu sein. Und jetzt war es bei dem Thema doch nochmal spezieller, weil ich auch, soweit es mir möglich war, versucht habe, nah zu sein. Wenn du verstehst, was ich meine damit. Also dadurch, dass das so ein sensibles Thema ist, ich eben über die Aufarbeitung sprechen sollte und auch darüber, wie die sich im Laufe der letzten 30 Jahre entwickelt hat, wusste ich, das funktioniert nicht, ohne auch die Betroffenen zu hören. Und die nach 30 Jahren zu fragen und zu sagen, hier bin ich, Journalistin, damals noch gar nicht geboren und jetzt erzähl mir mal, das habe ich als Herausforderung und auch als Verantwortung irgendwie wahrgenommen, dass ich das verantwortungsbewusst machen möchte, da nicht alte Wunden aufreißen möchte. Und genau, professionell und genau, weil dir kann ich es ja sagen, oder?
Jederzeit.
Ich habe immer so ein bisschen Angst, als wir deutsche Journalistin, wenn ich mit solchen Themen beauftragt werde, dass mir so eine Befangenheit nachgesagt wird.
Klar.
Und deswegen will ich auch nochmal sagen, das ist eigentlich mein Job as usual und so, wie es hoffentlich eigentlich alle machen sollten. Also ich habe alte Dokumente angeschaut, mir die Untersuchungsausschuss Dokumente vom Landtag angeschaut, mir Dokus angeschaut und daneben habe ich mich aber auch noch mit KollegInnen ausgetauscht, die auch vor Ort waren, die damals vielleicht auch schon berichtet haben, mit Interessensgruppen in Rostock, damit ich auch einen Blick habe für die lokale Community. Ich war eine Woche in Rostock, ich habe auf Twitter Anfragen rausgeschickt und so ist es dann sozusagen dieses Puzzle, was dann zusammenkommt bei der Recherche vor Ort und dann irgendwann in dem 20-Minuten-Stück.
Nah dran zu sein, das kann ich gut verstehen, dass man das versucht bei einem Ereignis, das sozusagen geschehen ist, bevor man überhaupt auf der Welt war. Und du hast ja auch klar gemacht, die Betroffenen waren dir schon von Anfang an wichtig. Wie bist du denn dann in Kontakt gekommen und mit wem von den Betroffenen?
Boah, ich sag dir, Jasper, das war wahrscheinlich das Schwierigste. Und an die vietnamesische Community ranzukommen, war wirklich schwierig. Also ich habe das über Sien Hong probiert, das ist ein Verein in Rostock, der sich direkt nach Rostock-Lichtenhagen aus der vietnamesischen Community gegründet hat, um deren Interessen besser zu bündeln und besser in die Stadtgesellschaft zu bringen. Mittlerweile ist da eine neue Generation dran, die so ein bisschen das interkulturelle Miteinander gestalten will in Rostock. Früher ging es da eher um existenzielle Fragen wie Bleiberecht, Arbeitsrecht und so weiter. Aber viele wollten eben nicht sprechen.
Also war das Problem, dass du an niemanden keinen Kontakt aufnehmen konntest oder dass die Menschen, die du kontaktiert hast, zum Beispiel über diesen Verein, gesagt haben, ich will darüber gar nicht so ausführlich reden, schon gar nicht, wenn ein Mikrofon mitläuft?
Ja, also das war es ganz oft. Die haben auch gesagt, wir schreiben immer nur unseren Mitgliedern und wir wissen auch wer, aber wir müssen auch ein Nein akzeptieren. Und was ich auch in Rostock gelernt habe, wenn es wirklich immer das höchste Credo ist, zu sagen, die Betroffenenperspektive zuerst, dann heißt es in Rostock-Lichtenhagen auch oft, die Betroffenen in Ruhe zu lassen. Und dann gibt es ja auch noch so zwei Rollen, die sich da geben. Einmal die vietnamesische Perspektive der ehemaligen Vertragsarbeitenden als Betroffene und dann auch noch der rumänischen Asylsuchenden, meist Roma. Also da ist auch eine ganz große Komponente Antiziganismus, der damals geherrscht hat, und Diskriminierung gegen Roma. Und die erreicht man gar nicht mehr, so gut wie gar nicht mehr. Da gibt es jetzt ein erstes Forschungsvorhaben, das an der Hand abzuzählen, Betroffene von damals in Rumänien kontaktiert. Das erste Mal nach 30 Jahren kommen die zu Wort. Und die Vietnamesen, die haben weitergelebt. So ist das, was mir viel entgegengekommen ist. Ich war in einem buddhistischen Tempel und da habe ich mit Menschen gesprochen. Es war aber die Verabredung, kein Mikrofon an. Und auch dann bin ich eher darüber gekommen zu sagen, mich beschäftigt das auch, weil ich das als wir Deutsche der zweiten Generation als so große Zäsur wahrnehme. Dieses Ereignis, was auch meiner Mutter hätte passieren können, hätte sie damals in Rostock gelebt. Wie konntet ihr einfach weitermachen? Und die haben gesagt dann teilweise, ach, ich habe doch den Krieg in Vietnam miterlebt und ich bin doch immer noch hier und ich habe weitergemacht. Sprich doch lieber darüber, dass ich hier erfolgreiche Geschäftsfrau bin, wie gut ich mit den Deutschen zurechtkomme. Und sobald ich gesagt habe, oh, wenn das auch so wichtig ist, das mal zu hören, nicht nur Opfer, 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 sondern auch, ihr habt seid Kämpfer, ihr habt weitergemacht, ihr seid stark, darf ich das Mikrofon anmachen? Dann war sofort aus, Ende, das sind schlechte Erinnerungen, ich möchte die nicht hervorholen und ich möchte auch nicht nur auf dieses Ereignis reduziert werden. Das sind ja auch Menschen, die haben da schon teilweise Jahrzehnte in Deutschland respektive der DDR gelebt, haben da gearbeitet für den Staat, für das Land und mussten auch irgendwie weitermachen. Die mussten ja danach auch diese Existenzkämpfe kämpfen. Darf ich bleiben? Darf meine Familie kommen? Wie ernähre ich meine Familie, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, da zu bleiben?
Also ich kann das ja ganz gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man möchte nicht darauf reduziert werden, als Zeitzeugin, sagen wir mal, als Zeitzeuge. Man möchte auch dokumentiert wissen, dass es weitergegangen ist, dass es eine Geschichte danach gibt, dass man immer noch hier ist, dass man möglicherweise erfolgreich ist, zufrieden mit dem eigenen Leben. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade, kann das auch damit zu tun haben, dass es jetzt zu spät ist zu fragen, dass man früher hätte fragen müssen zu einem Zeitpunkt, wo das noch ein wichtiges Anliegen war? Oder wie hast du das dir zurechtgelegt? Sind diese Stimmen am Anfang nicht laut genug gewesen oder nicht genug gehört worden?
Also es ist ja immer noch ein relevanter Punkt, aber du sprichst da was Wichtiges an und es ist, glaube ich, ein Gemisch aus vielen Faktoren. Einerseits dieses Weitermachen, andererseits diese Frage, warum jetzt? Warum kommt ihr jetzt wieder zum 30.? Warum zum 25.? Und am 20. habe ich doch eigentlich auch schon ganz viel erzählt. Ich habe dann auch gesagt, ich verstehe das. Vor 30 Jahren war ich eben noch nicht da. Ich möchte es eben heute auch noch mal verstehen. Und ich finde es auch so wichtig, weil eben mindestens 10, eher 20 Jahre danach diese Lücke geklafft hat, nämlich die Betroffenenperspektive, weil sich Medien, Politik eher auf die Bevölkerung zum Beispiel damals konzentriert hat, auf das Asylrecht. Wir beobachten da gerade, und das habe ich auch in dieser Recherche mitbekommen, dass es damals eher zu so einer Täter-Opfer-Umkehr gekommen ist. Natürlich waren die Zustände vor der ZAST katastrophal. Aber welches Zeichen geht denn davon aus, dass, wenn Rechtsextreme oder auch Anwohner, die sich rassistisch verhalten, einmal 4 Nächte rebellieren und danach wird das Asylrecht verschärft und danach findet aber trotzdem 1993, 3 Tage nach der Asylrechtsverschärfung, sowas wie Solingen statt. Also ein weiterer rassistischer Brandanschlag, bei dem Menschen sterben. oder Menschen ermordet werden. Ich bin froh, dass sich da mittlerweile was geändert hat, aber ich finde es auch ja, in gewissermaßen erschreckend, dass sich nicht früher schon jemand gedacht hat, oh, wenn wir dieses Ereignis verstehen wollen, müssen wir eigentlich mit allen Beteiligten sprechen. Und das heißt auch mit den Betroffenen oder vor allen Dingen mit den Betroffenen.
So, und jetzt hast du schon eine ganze Menge darüber erzählt, warum das schwierig ist für die, warum manche das nicht wollen. Du hast auch gesagt, du wolltest schon nochmal im Rückblick möglichst nah dran kommen. Was hast du denn unter diesen schwierigen Umständen dann doch am Ende herausgefunden darüber, wie die Erinnerung dieser Menschen an diese 4 Tage der Gewalt waren und wie schwer sie möglicherweise daran tragen bis heute?
Es ist ambivalent. Viele wollen sich auch nichts groß anmerken lassen. Und wenn man sich vorstellt, das waren ungefähr 120 vertragsarbeitende Ehemalige, die da eingesperrt waren im brennenden Haus, dann kann man sich vorstellen, das sind 120 Perspektiven. Es gibt welche, die sagen, ich hatte furchtbare Angst, ich habe da um mein Leben gekämpft, um da aufs Dach zu kommen. Es gibt diejenigen, die sagen, oh, für mich war das auch aufregend. Mich hat das nicht geängstigt. Das war eine total überraschende Aussage, die ich gehört habe. Bei einer, die hat so geschwärmt von Deutschland und dass sie sich in Rostock so zu Hause fühlt, dass sie Rostock so liebt. Und dann habe ich sie gefragt, hast du denn nie Rassismus erlebt? Und sie so, ich habe immer weggeguckt. Ich bin immer still. Ich bin nicht nachtragend. Das sagt sie dann, wenn ihr Rassismus begegnet. Ich bin nicht nachtragend. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ist es denn deinem Kind schon mal passiert? Und dann sagt sie, oh, das habe ich ganz vergessen. Als der jugendlich war und in der Disco, sind ihm 3 Nazis hinterhergestellt im Bus und haben ihn krankenhausreif geschlagen. Oh, das habe ich ganz vergessen, stimmt. Und der Sohn, der guckt auch ganz anders auf Rostock und auf Lichtenhagen. Und er bittet auch seine Mutter immer im privaten Gespräch, Mama, sprich doch mit mir, wie war das in der DDR, wie war das dann damals im Sonnenblumenhaus und wie war es dann jetzt, bis jetzt so? Welche Erfahrungen hast du als Vertragsarbeitende gemacht? Wann ist dir vielleicht doch mal Rassismus passiert? Aber sie will eben nicht darüber sprechen und der Sohn akzeptiert das und sagt aber auch, ich glaube, es würde zu noch mehr Empathie führen, aber ich verstehe auch meine Mutter, die abschließen will, nicht so viel Aufmerksamkeit will, weil, und das ist jetzt eine These von mir, da auch immer was mitschwingt, ja nicht auffallen, ja nicht irgendwie laut sein und Raum einnehmen, weil es könnte ja wieder was passieren. So, dass dieses Raum einnehmen, das wird ja auch an die 2. Generation mitgegeben, das könnte dich in Gefahr bringen. Bleib lieber zurückhaltend, ruhig, fall nicht auf. Und das ist so eine Lehre, die, glaube ich, viele mitgenommen haben aus diesen Schreckensnächten. Also, da merkt man dann doch, egal wie gut sie über Deutschland sprechen oder wie sie sagen, ich bin weitergegangen, ein gewisser Schmerz oder ein Verständnis zu Rassismus, den man nicht als Rassismus benennt, ist da doch geblieben.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 25. August 2022. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.